Bratkartoffeln brauchen auch 20 Minuten, bis sie gar sind. Das ist ein Naturgesetz.
Scheiße, wir hätten Schnaps kaufen sollen. Besser noch Heroin.
Ich hasse Gott. Ich hasse Indies. Ich hasse die Müllabfuhr.
Ich weiß auch nicht, warum ich 30 Haarföhns brauche, oder?
Das ist auch im Theater so.
Nur 50 Autotypen.
Hardest of the gatekeepers.
Die Modification mit Haken in den Rücken haben und hier an diesem Seil aufhängen.
Ich glaube, das ist einer der lichtstärksten Gruppe 8-Touren, den wir hier stehen haben, den es in Deutschland gibt.
Es ist nicht kommerziell und es bereichert Freiburg.
Ja,
die Sachen, die hier gezeigt werden, sind schon leicht krass auch.
Die Grenzen zwischen professionelle Laie und so weiter, das verschwimmt dann alles so ziemlich.
Keine Ahnung.
Fokus Kultur bei Radio Dreieckland.
Herzlich willkommen zu Fokus Kultur bei Radio Dreieckland am 9. Juni 2026. Heute mit einer etwas improvisierten Sendung, zu der euch Johanna begrüßt. Und gleich am Beginn dieser Stunde steht ein Event, was demnächst beginnt, nämlich die Basel Art Week. Basel Art Week, das umfasst mehr als die bekannte große Kunstmesse Art Basel. Ja, aber dazu gleich mehr und kleiner Spoiler, ihr könnt auch Tickets gewinnen. Dann beschäftigen wir uns in einem längeren Schwerpunkt mit Literatur. Zunächst der Fall Grasset und der Vormarsch der Rechten auf dem französischen Buchmarkt, eine Produktion der Sendung Lit My Fire bei RDL. Und dann blicken wir zurück auf die letzte Ausgabe der kritischen Literaturtage, die im Mai in Wien stattfanden. Und zum Abschluss hört ihr noch ein Hörspiel gemacht von Jugendlichen über das Thema Macht. Und die Musik dieser Sendung, die stammt von Maxi Pongratz, Micha Acher und Verstärkung, Musik für Flugräder. Vom 15. bis zum 21. Juni findet auch dieses Jahr wieder die Basel Art Week statt. Jean-Michel, Robin und Hannah haben sich das Programm vorab angeschaut und für euch 3 Tagestouren geplant, mit denen ihr durch den Programmdschungel ganz problemlos durchsteigt.
Vom 15. bis zum 21. Juni findet auch dieses Jahr in Basel wieder die Basel Art Week statt. Wir haben uns für euch 3 Touren ausgedacht, die es euch möglich machen, die Art Basel auf unterschiedlichste Weise zu erkunden. Bevor wir in die 3 Touren einsteigen, haben wir noch ein paar Tipps für euch, die die Art Basel für euch zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Tipp Nummer 1, reist auf jeden Fall mit dem Zug an. Nehmt von Freiburg den Regionalzug und nehmt vor allem euer Fahrrad mit. Ab 9 Uhr morgens könnt ihr das im Zug sogar gratis mitnehmen. Nehmt euch zudem euer Schwimmzeug und einen Wickelfisch mit. Und wenn ihr am Bahnhof in Basel ankommt, am Badischen Bahnhof, geht erstmal in die Touristinformation. Denn dort findet ihr jede Menge Flyer für die Art Basel und vor allem auch den kleinen Art Planner im Taschenformat, in dem alle Öffnungszeiten der meisten großen Angebote drin sind. Und mit diesem Material in der Tasche erkundet es sich die Art Week schon ein bisschen besser. Und nun kann man sich natürlich online informieren oder mit den Flyern informieren, aber in dem großen Dschungel der Angebote durchzublicken ist gar nicht so einfach. Und deshalb haben wir 3 Tagestouren für euch geplant, wie ihr die Art Basel oder die Basel Art Week am besten erkunden könnt. Den Schwerpunkt haben wir dabei auf das Gratisprogramm gelegt. Wenn wir einen kostenpflichtigen Tipp für euch dabei haben, dann erwähnen wir das extra.
Ich habe hier zum Beispiel eine Tour fürs erste Mal. Für die, die zum ersten Mal auf der Basel Art Week sind, startete sich am besten bei den Swiss Art Awards. Hierbei handelt es sich um einen der höchst dotierten Kunstpreise der Schweiz. Alle Künstler, die auf der Shortlist sind, werden hier ausgestellt. Und auch die Preisverleihung findet während der Messe statt, nämlich montagabends. Ein Blick ins Programmheft lohnt sich allemal, denn es wird auch Performancekunst ausgestellt. Und das sollte man sich anschauen. Von hier aus sollte man dann gleich auf die Liste. Die Liste kostet 25 Schweizer Franken, außer man geht abends zwischen 19 und 20 Uhr hin, da ist es nämlich gratis. Hier wird zeitgenössische Kunst ausgestellt. Früher dürften nur junge Galerien ausstellen, heute ist es nicht mehr so. Die Liste ist aber immer noch eine Art Sprungbrett zur Art Basel für Galerien. Hier kommt man hin, um zu sehen, was in ein paar Jahren vielleicht die richtig heiße Ware sein wird. Von der Liste aus kann man dann eben einen kleinen Sprung machen rüber auf die June. Gerade wenn es ein bisschen heißer ist, ein bisschen wärmer, dann lohnt es sich hier hinzugehen, denn die June ist in einem alten Bunker und der ist ganz in der Nähe vom Bahnhof. Die June ist klein, es geht schnell rein, schnell raus, sie ist immer ganz schön durchfuchst. Ein toller Stopp zwischendurch und auch ein Quick Win, Wenn man so einen zwischendurch mal braucht. Ein kleiner Tipp, benutzt unbedingt den Lastenaufzug. Der ist nämlich ganz schön wild. Von der June aus geht es dann zur Foto Basel, der Messe für fotografische Kunst. Hier kostet der Eintritt 20 Schweizer Franken. Ihr solltet hier so früh wie möglich hin. Im Volkshaus gibt es nämlich keine Klimaanlage. Und dann stöbert ihr durch ein buntes Sammelsurium an Vintage- und Fine Art Prints und macht euch ein Bild davon, was in der Welt der Fotografie gerade trendet. Von der Foto Basel aus würde ich dann gerade für donnerstags noch einen Schlusspunkt vorschlagen und das wäre die Unlimited Night. Kostet 40 Franken, was für diesen Tag vielleicht ein bisschen mehr ist als alle anderen Programmpunkte, aber immer noch die günstigste Möglichkeit, die Unlimited zu schauen, die eben zur Art Basel an sich gehört. Und hier könnt ihr die impressionanten Großinstallationen anschauen und das zwischen 19 und 22 Uhr und den Tag hier ausklingen lassen.
Ich habe mir für euch eine Tour ausgedacht, in der nur kostenlose Dinge drin sind. Deswegen heißt die Tour für Umme. Und ich würde euch raten, vormittags anzufangen mit dem Swiss Art Awards. Die machen nämlich als erstes auf. Und das ist eine schöne Ausstellung an junger Schweizer Kunst, für die die Eidgenossenschaft einmal im Jahr einen Preis vergibt. Und dann würde ich weitergehen zu Zero Ten. Das gibt es dieses Jahr neu. Das ist eine Messe und Konferenz für digitale Kunst. Neu daran ist, dass das direkt von der Art Basel organisiert wird und die ist dieses Jahr mittwochs bis freitags auch kostenlos. An den anderen Tagen ist es entweder eine kostenpflichtige Konferenz oder es kostet Eintritt. Und dann würde ich weiter zu zwei schon relativ etablierten Sachen. Das ist nämlich einerseits die KünstlerInnen-Buchmesse I Never Read. Für diejenigen, die schon mal da waren, sie ist dieses Jahr das erste Mal nicht mehr das erste Mal seit längerem nicht mehr in der Kaserne, sondern zusammen mit dem Basel Social Club in der Viaduktstraße am SBB. Der Basel Social Club, den man zusammen mit der I Never Read gleich mitnimmt, weil die sind im selben Gebäude. Den gibt es jetzt auch schon ein paar Mal und der hat ja das Konzept, dass sie jedes Jahr ein anderes großes Gebäude oder Gelände zur Zwischennutzung für diese eine Woche umgestalten und sie legen sehr viel Wert auf das Social im Basel Social Club während der Art Week. Also es gibt Kunstwerke, es gibt aber auch ein paar Bars und ganz viele Performances und Talks. Und das ist eine Sache, wo man viel hingeht und einfach nur Leute trifft und sich mit denen unterhält über das, was man gerade auf den anderen Dingen gesehen hat. Und entweder macht man das abends oder jetzt im Lauf des Tages, denn im Ablauf meiner Tour will ich euch raten, nachdem man am SBB bei Social Club und I Never Read war, zurück auf die andere Rheinseite zu fahren, zur Liste um 19 Uhr, denn die ist bis zwischen 19 und 20 Uhr kostenlos. Wenn man da nicht schon die Schnauze voll hat von Kunst und Socializen und rumhängen, dann kann man noch weitergehen, entweder zum Go-Kart Festival, dem 14. dieses Jahr, organisiert von der Cargo Bar. Da lohnt es sich auch auf die Website zu gucken, denn die haben jeden Abend andere Konzerte und Programmpunkte. Oder ins Frank Areal zum zweiten Mal stattfindenden OMG Frank Festival, das auch eine Ausstellung hat und Performances und auch jeden Abend Konzerte.
Die Tour, die ich euch mitgebracht habe, ist tatsächlich eher für draußen gedacht. Und so heißt diese Tour auch, für draußen. Und die startet ihr am besten schon beim Badischen Bahnhof und lauft einfach in Richtung der Messehallen. Und wenn ihr dann die Straße einfach weiterlauft Richtung Rhein, dann seid ihr mittendrin auf dem Art Basel Parcours. Das ist eine öffentliche Kunstausstellung, die eben das Messegelände mit dem Rhein verbindet und dieses Jahr unter dem Leitgedanken Konvivialität läuft. Und da erkunden die Projekte, die ausgestellt werden, wie wir zusammenleben. Und holt euch dafür auf jeden Fall den passenden Plan. Den gibt's gratis, entweder in der Touristinfo oder überall, wo es Material zur Basel Art Week gibt. Und nutzt den auf jeden Fall, denn einige der Kunstwerke sind ganz schön versteckt im Straßenbild. Wenn ihr dann unten am Rhein angekommen seid, dann geht auf jeden Fall schwimmen. Das ist im Prinzip schon Basler Kulturgut. Viele von euch werden es bestimmt kennen. Am besten bringt ihr also schon morgens, wenn ihr euch auf den Weg macht, Badezeug und einen Wickelfisch mit, also so einen Schwimmsack, in dem ihr eure Sachen verstauen könnt. Einfach flussaufwärts auf der kleinen Basler Seite in den Rhein einsteigen, am Wickelfisch festhalten und flussabwärts treiben lassen. Und dann natürlich an geeigneter Stelle auch wieder aussteigen. Und die geeignetste Stelle während der Basel Art Week ist eigentlich irgendwo in der Nähe der Floating Pages. Das sind gratis Schifffahrten auf dem Rhein. Und das Schiff bringt euch dann wieder flussaufwärts. Und an Bord dieses Schiffes gibt es einen schwimmenden Buchladen von Archivorum. Mittwochs und donnerstags gibt es auch noch eine Signierstunde. Seid ihr dann wieder auf dem Messeplatz angekommen, lohnt es sich auf jeden Fall, sich einfach mal hinzusetzen und die Leute zu beobachten. Besonders spannend könnte es da am Dienstag werden, denn da ist VIP-Tag, wenn man dann die Schönen und die Reichen und die Extrovertierten alle mal etwas näher anschauen kann. Nördlich der Messehallen könnt ihr den Tag dann auf der Feldbergstraße ausklingen lassen. Dort findet am Donnerstag der Catwalk in a Public Space statt, auf dem Labels und Shops Formate rund um Kleidung und Körper präsentieren. Mit einem Drink in der Hand, dem bunten Treiben zuschauen, das ist eigentlich genau der richtige, entspannte Ausklang nach einem prall gefüllten Tag. Aber Achtung, der letzte Regionalzug von Basel nach Freiburg fährt unter der Woche schon um 23 Uhr. Den solltet ihr auf keinen Fall verpassen.
Verpassen solltet ihr die letzte Bahn nicht, ganz egal, welche der Touren ihr macht. Und alle Touren und Adressen, die wir euch jetzt vorgestellt haben, gibt es nochmal nachzulesen auf rdl.de. Für alle, die es aber nicht hinschaffen sollten auf die Basel Art Week, werden wir nach der Veranstaltungswoche natürlich ausführlich berichten. Und dann wird auch die namengebende Art Basel Messe ausführlich behandelt werden.
Schöne Tipps für die Basel Art Week, die nächste Woche vom 15. bis zum 21. Juni in Basel stattfinden wird. Falls euch jetzt das Kunstfieber gepackt hat, haben wir hier noch was für euch. Unter allen Teilnehmenden verlosen wir einmal 2 Tickets für die Liste. Schreibt einfach eine E-Mail an kultur@rdl.de und haut mal raus, warum ihr euch die Basel Art Week nicht entgehen lassen wollt. Das Gewinnspiel läuft bis zum morgigen Mittwoch, den 10. Juni 2026 um 13 Uhr. Die GewinnerInnen werden per Mail kontaktiert. Viel Glück! Und hier nochmal die Adresse kultur@rdl.de.
Well, I've been lonely for so long. Happiness won't come along. Oh, Lord, I've been lonely for so long. Happiness won't come along. Oh, now I stay awake every night trying to figure out how to make things right.
Die Redaktion von Lit My Fire stellt im Folgenden ein Drama aus dem französischen Literaturbetrieb vor. Dem Verlag Grasset laufen nach der Entlassung des Verlegers Olivier Norat die AutorInnen davon. Was passiert ist und was das mit rechten Kulturkämpfen zu tun hat, erfahrt ihr im Folgenden von Sebastian.
Was ist los in Frankreich?
Ja, in Paris brennt der Busch. Genauer gesagt brennt er in der Rue de Saint-Père. Da sitzt nämlich der altehrwürdige französische Verlag Grasset, traditionell die Nummer 2 hinter Gallimard, was Literatur angeht. Der Verlag hat Marcel Proust entdeckt, Nobelpreisträger wie François Mauriac verlegt und rühmt sich mit nicht weniger als 17 Goncourt-Preisträgern. Scheint also eine Top-Adresse zu sein. Und trotzdem laufen dem Verlag reihenweise die AutorInnen davon. Über 200 haben seit April angekündigt, den Verlag zu verlassen. Darunter Stars wie Virginie Despentes, Laurent Binet und Gaël Faye. Was ist da also los? Im April entließ der Eigentümer des Verlags ohne Vorwarnung den Verleger Olivier Nora, der den Verlag 26 Jahre lang geführt hatte. Nora gilt in Frankreich als so eine Art Überverleger, jemand, der Linke ebenso für sich gewinnen kann wie Konservative und damit der Hauptgrund für das breite Verlagsprofil von Grasset war. Aber genau dieser Meinungspluralismus ist es wohl, der ihm jetzt zum Verhängnis geworden ist. Denn der Eigentümer des Verlags ist der französische Multimilliardär Vincent Bolloré, Spross einer alten bretonischen industriellen Familie. Würde man Bolloré als rechtsextrem bezeichnen, würde er dies vermutlich als Kompliment verstehen. Denn es ist kein Geheimnis, dass er darauf setzt, dass das Rassemblement National von Marine Le Pen den nächsten Präsidenten bzw. die nächste Präsidentin stellt, je nachdem, ob Le Pen nach ihrem Korruptionsprozess antreten darf oder nicht. Bolloré will sich aber bei seinem Quest nicht allein aufs Glück verlassen. Seit Jahren kauft er sich deshalb ein Medienimperium zusammen, mit dem er konsequent Stimmung macht. Mit dem Fernsehsender CNews hat er eine Art französisches Fox News gebaut. Dazu kommen der Radiosender Europe 1, das Journal de Dimanche und mehrere Buchverlage. Alle Medienhäuser, die er kauft, werden konsequent auf rechts gedreht. Das zeigte sich etwa beim Verlag Fayard, der ebenfalls Bolloré gehört. Da werden jetzt vor allem die Machwerke der französischen Rechten verlegt. Le Pens politischer Ziehsohn Jordan Bardella hat da seine Memoiren veröffentlicht und auch Nicolas Sarkozy hat das Buch, das er im Gefängnis geschrieben hat, bei Fayard veröffentlicht. Kleiner Teaser, falls euch das Buch interessiert, dann hört nächsten Monat wieder rein. Auf jeden Fall passte Nora nicht in die Pläne von Bolloré. Intern soll er schon länger auf dessen Absetzung hingewirkt haben. Als Anlass diente jetzt wohl die Weigerung Noras, ein neues Buch des französisch-algerischen Autors Boualem Sansal ohne Überarbeitung zu veröffentlichen. Sansal, der erst kurz zuvor aus der Haft in Algerien freigelassen wurde, ist in den letzten Jahren auch ziemlich weit nach rechts gerückt. Bolloré wollte ihn unbedingt haben und hat ihn von seinem bisherigen Verleger Gallimard weggekauft, was auch deshalb ein bisschen ein Geschmäckler hatte, weil sich Gallimard ganz stark für die Freilassung von Sansal eingesetzt hatte. Nora jedenfalls sah da drin ein No-Go und entschuldigte sich telefonisch beim Konkurrenzverlag. Zudem wollte er Sansals neues Buch Légende nur mit starken Überarbeitungen veröffentlichen. Légende, noch ein Gefängnisbuch von einem französischen Rechten, soll eine weitere Kampfschrift sein. Es erscheint erst Anfang Juni, deshalb kennt man die genauen Inhalte noch nicht, aber es scheint auch sehr viel Abrechnung, gerade auch mit dem gegenwärtigen republikanischen Frankreich zu sein. Nora jedenfalls weigerte sich und Bolloré hat ihn gefeuert. Der Rauswurf ist also ein weiterer Baustein im rechten Kulturkampf, den Bolloré in Frankreich betreibt. Die Entlassung Noras löst aber jetzt die eingangs beschriebene Welle von Abgängen aus. 115 AutorInnen des Verlags schrieben einen offenen Brief, in dem sie gegen den, Zitat, ideologischen Krieg zur Durchsetzung des Autoritarismus in den Medien und in der Kultur protestierten. Inzwischen haben über 200 AutorInnen angekündigt, dass sie den Verlag wechseln wollen. Aber das ist gar nicht so leicht. Nur die ganz großen Namen, wie beispielsweise Virginie Despentes, haben Verträge, die an die Person Noras gebunden sind. Alle anderen hängen am Verlag. Und es kommt noch dicker. Die Buchrechte aller AutorInnen liegen nach französischem Urheberrecht nämlich auch beim Verlag, also auch nach deren Abgang bei Grasset. Im schlimmsten Fall verdient Bolloré also auch noch Geld an denen, die dagegen ihn protestieren. Ganz abgesehen davon, dass die AutorInnen Bolloré nicht die Verfügungsgewalt über ihr geistiges Eigentum überlassen wollen. Erste Klagen und Kampagnen zur Anpassung des Urheberrechts laufen bereits, der Ausgang ist aber offen. Bislang konnte niemand Bolloré so wirklich aufhalten. Ob das so bleibt, wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Aber bis dahin kauft man Bücher von Grasset erstmal lieber secondhand.
Wir reden hier bei Lit My Fire ja immer wieder darüber, dass Lesen auch wirklich politisch sein kann und dass gerade der Buchmarkt national und international hochpolitisiert bleibt. Das gilt natürlich besonders auch in politisch aufgewühlten Zeiten und ich denke fast, dass wir uns darauf einigen können, dass wir gerade in genau so einer leben. Deswegen ist es uns auch immer so wichtig, hier über diese Aspekte zu sprechen, ganz jenseits der wirklich sehr schönen Literatur, die uns ja eigentlich am meisten interessiert. Wenn sich in der Causa Grasset etwas Neues ergibt, berichten wir natürlich weiter. Und bis dahin hoffen wir, dass unsere Nachbarn doch noch zeigen, wie wehrhaft sie mit ihrem Protest sein können.
Vom 15. bis 17. Mai fanden in Wien die kritischen Literaturtage statt. Das letzte Mal haben sie stattgefunden. Ein etwas trauriger Anlass, den die Sendegruppe Literadio aus Österreich zum Anlass nahm, mit Uli Fuchs zu sprechen, der langjährigen Organisatorin der kritischen Literaturtage. Das Gespräch fand im Vorfeld der KriLit statt. Wir hören es jetzt als Nachschau, auch mit der kleinen Ankündigung, dass Uli Fuchs sich in irgendeiner Weise doch auch eine Fortsetzung, zumindest in ihrem Sinne, wünscht.
Es ist immer noch die einzige Literaturmesse abseits sozusagen des Mainstreams, die keinen Eintritt kostet. Man muss also keinen Eintritt zahlen dafür, dass man dann Lesungen hören darf oder Bücher kaufen darf, also so wie bei der Buch Wien. Es sind auch die Teilnahmegebühren für die ausstellenden Verlage und Initiativen mehr symbolisch zu verstehen als wirklich teuer, weil es ist ja Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit, die kleinen Verlage und kleine Initiativen, die Broschüren und gedrucktes Textmaterial herausgeben. Auch Literaturzeitschriften haben wir einen Schwerpunkt natürlich. Und auch Schreibkollektive und so weiter sind auch herzlich willkommen, eben sind auch vertreten. Und dass die eben auch eine Möglichkeit haben, an ein Publikum heranzukommen, ohne dafür jetzt weiß nicht wie viel Geld in die Hand nehmen zu müssen. Weil bei der Buch Wien und auch bei allen anderen Initiativen in die Richtung ist die Standgebühr mittlerweile horrend. Also das ist eigentlich ein bisschen kontraproduktiv zum ursprünglichen Gedanken.
Und eben dir war es und ist immer ein Anliegen, Inklusion eben vielen die Teilnahme möglich zu machen und auch den Besucherinnen und Besuchern. Da ist auch ganz wichtig die Kinder- und Jugendbuchausstellung und Leseecke, die es immer gibt.
Ja, das ist uns auch ein großes Anliegen. Der Wolf Peterson von Yuki Liest betreut seit Jahren wirklich eine Sammlung von Kinderbüchern und Jugendbüchern. Und auch heuer ist wieder ein sehr spannendes Thema, nämlich Berichte aus Tagebüchern von Kindern und Jugendlichen zu dem Thema Krieg und Gewalt und auch eben Nazi-Terror und so weiter. Also das ist schon eine sehr spannende Thematik heuer. Und für uns ist es generell auch wichtig, Menschen mit Kinderbetreuungspflichten nicht auszuschließen. Es sollen auch Leute mit Kindern kommen können und die Kinder haben dort auch eine sinnvolle Beschäftigung, können auch dort vorgelesen bekommen und auch ein bisschen stöbern und so weiter. Also es gibt auch Bilderbücher für die Kleinen, auch zum Anschauen. Ja, und sonst eben die Verkaufsstände von den anderen Verlagen. Aber danke für den Hinweis noch, denn der ist mir auch wirklich besonders wichtig. Und an der Stelle würde ich mich auch sehr gerne bei Yuki Liest bedanken, dass sie jahrelang jetzt wirklich diese wundervolle Arbeit geleistet haben und möchte auch jetzt den Hörerinnen deren Website auch sehr empfehlen, weil die betreiben auch andernorts Leseförderung für Kinder besonders und auch für sozial benachteiligte Kinder.
Vielleicht gehen wir so kurz das Programm ein bisschen durch, dass wir ein bisschen Ausblick geben, weil es ist ja einerseits kann man einfach so kommen und sich die Büchertische anschauen und andererseits ist aber natürlich das Literaturprogramm sehr empfehlenswert. Es beginnt eben Freitag, 15. Mai um 14 Uhr mit der Grauenfruppe.
Genau. Die Grauenfruppe ist wirklich sehr lustig, kommen heuer im Duo und haben ein sehr lustiges Motto. Sie machen heuer eine Lustlotterie. Jedes Lustlos gewinnt. Ich glaube, das zeigt schon auch der Name Grauenfruppe. Also es sind so sprachspielerische Feministinnen, die da auch schon lange im Geschehen sind und heuer eben auch wieder eröffnen, weil warum heuer ist es mir besonders wichtig, vor allem die alten Leute, die lange schon langjährig uns die Treue gehalten haben und auch früher ehrenamtlich ohne Bezahlung mitgemacht haben und präsentiert haben und so weiter, die besonders zu ehren und in den Vordergrund zu stellen und Danke zu sagen an alle, die jetzt die vielen Jahre mitgemacht haben. Bei der Grauenfruppe ist es auch so, dass wir haben jetzt durchgesetzt, ich habe vor vielen Jahrzehnten die IG Kultur Wien mitgegründet und wir haben wirklich immer gefordert, dass künstlerische Leistungen anständig honoriert werden sollten und dass die Leute nicht immer auf Selbstausbeutungsbasis alles machen müssen. Und jetzt haben wir es tatsächlich geschafft. Ich bin eine wirkliche Fanin von der Kulturstadträtin Veronika Kaub-Hasler und auch von der Literaturabteilung in der MA 7, die wirklich zu Corona-Zeiten sehr problembewusst gleich die VRP-Kriterien akzeptiert haben und gewusst haben, also in Wien ist Feuer am Dach, wenn die Leute nicht anständig bezahlt werden können, weil wir so viele wirklich gute, aber absolut prekär lebende Künstlerinnen und Künstler haben, auch im Literaturbereich. Und ich finde das sehr wichtig, dass wir auch wirklich diese VRP-Honorare, die wir von der Stadt Wien bekommen, jetzt auch wirklich den Leuten zukommen lassen, die ewig lang schon da mitgearbeitet haben und die auch ehrenamtlich mitgearbeitet haben. Noch dazu vor dem Hintergrund, dass eben die Bundesregierung jetzt ein Verbot für den Zuverdienst ausgesprochen hat für Leute, die im AMS-Bezug sind. Also für Ausgleichszulagenbezieherinnen ist das leider schon Jahrzehnte so. Es ist mir leider auch nicht gelungen oder uns. Wir haben immer gefordert, dass auch beim Ausgleichszulagenbezug, weil das ist nur auf 1300 irgendwas Ausgleichszulage, mit dem kann man ja nicht auskommen. Und sehr viele Künstlerinnen haben nicht einmal das. Ne? Und dann darf man nichts dazu verdienen, ist verrückt. Und jetzt, anstatt dass sie da auch die Zuverdienstmöglichkeiten eröffnet hätten im geringfügigen Rahmen, ist im Gegenteil bei den Arbeitslosen jetzt auch zusätzlich dieses Verbot ausgesprochen worden. Das gibt dann keinerlei Zuverdienst mehr, auch nicht für die Alten. Und das ist natürlich für unsere Alterskohorte, auch mich persönlich betrifft das. Ich wäre jetzt 60 und muss mich jetzt noch 3 Jahre länger mit dem AMS herumschlagen, weil ich da jetzt nicht in Pension gehen kann. Und wie gesagt, also wenn einer mit 50 schon niemand nimmt, wieso sollen sie einen mit 60 dann nehmen? Eine teure Akademikerin schon gar nicht. Also, und eben mit dem Zuverdienst betrifft natürlich auch die ganzen Literatinnen sehr drastisch und schwer und hart, ja, weil die natürlich schon nicht vom Schreiben leben konnten und von daher einen Brotberuf hatten, was weiß ich, Bürojobs oder ähnliches, ja, und dadurch natürlich auch Anwartschaften für den AMS-Bezug erworben haben und sich auf diese Art und Weise letztlich das Schreiben finanziert haben. Und jetzt hätten wir die VRP-Kriterien und die VRP-Honorare und könnten es zahlen. Und jetzt dürfen es die Leute aber nicht mehr nehmen. Also das sind wirklich ganz arge Probleme, die absolut null Sinn haben, weil Es trägt weder zu einer Budgetkonsolidierung bei, noch für höhere Sozialversicherungsbeiträge oder ganz im Gegenteil. Ja. Die Leute werden noch mehr in die Armut gedrängt und noch mehr ins Ehrenamt, und gerade in der künstlerischen Arbeit geht es um die Anerkennung auch durch Honorare und nicht nur durch, ich weiß nicht, Danke sagen oder so. Ja? Also das ist schon lange fällig, dass anständige Honorare existenzsichernde Leistungen eben für die Leute vorhanden sind. Abgesehen davon, dass ich auch eine Verfechterin vom bedingungslosen Grundeinkommen bin. Das wäre natürlich gerade im Kunstbereich und gerade für Frauen, die auch sehr viel unbezahlte Care-Arbeit und Versorgungsarbeit leisten, sowohl für Kinder als auch für alte Angehörige, Familien, also Mütter, Tanten und so weiter. Also das ist wirklich sehr krass. Und ich schlage jetzt den Bogen nochmal zurück. Die Künstlerinnen sind auch selber nach den letzten Untersuchungen die schlechtest bezahlte Berufsgruppe überhaupt. Also wo der Gender Pay Gap auch am größten ist. Die männlichen Künstler kommen halbwegs gut zurecht, aber die weiblichen Künstlerinnen verdienen im Durchschnitt weniger als die Floristinnen, die eigentlich wirklich die schlechtest bezahlte Berufsgruppe bislang waren. Also mittlerweile sind die Künstlerinnen drunter. Und alle solche Maßnahmen, ja, wie die Verlängerung, dass man erst später in Pension gehen darf, dass man sich länger mit dem AMS herumärgern muss, dass man zur Ausgleichszulage nichts dazu verdienen darf und jetzt auch zum AMS-Bezug nichts zu verdienen darf, das sind alles ganz schreckliche Probleme, die wahrscheinlich in den nächsten Jahren eine enorme Altersarmut bei den Künstlerinnen noch verstärken werden.
Und jetzt unmittelbar die Credit betrifft es auch, genau. Eben weil das auch der Grund ist, warum du diese eigentlich Erfolgsgeschichte jetzt auslaufen lässt oder andere Weiterentwicklung haben wird.
Also es ist jetzt zum 17. Mal, ich selber mache es zum 16. Mal, bei der ersten war ich noch nicht dabei, nur als Gast und ich wäre heuer 60. Wir sind in der Brunnenpassage eingemietet seit vielen Jahren, ist eine sehr gute Kooperation und auch eine gute Location, aber es ist jetzt auch so, die verlangen immer mehr Miete, es wird immer teurer, es wird das Drumherum immer schwieriger, weil die Gastronomie am Ippenplatz überbordet und bei den Lesungen im Freien wird teilweise mit dem Lärm schon Schwierigkeiten haben und sich die Leute in den anliegenden Schanigärten durch die Lesungen teilweise sogar schon gestört fühlen. Und nicht umgekehrt, also die gar kein Problembewusstsein haben, dass sie uns vielleicht stören bei unserer Lesung. Allerdings, also wie gesagt, von der Location her ist es so, dann gibt es ein zweites Problem, dass ich das weitestgehend alleine mache, die ganze Organisation, und ich bin absolut nicht technikaffin. Ich habe keine Möglichkeiten, über Social Media oder so irgendwie Werbung zu machen, das liegt mir fern. Die Printmedien und Radio, Fernsehen und so weiter, die begeistern sich auch nicht wirklich für uns. Wobei, liebe Astrid, ich muss dich dafür loben und mich bei dir bedanken. Du bist eine rühmliche Ausnahme. Ich bin dir sehr dankbar, dass wir deine Sendung gemeinsam gestalten dürfen, um auf die Grillit aufmerksam zu machen. Also, wie gesagt, der Zuspruch von der Öffentlichkeit hält sich in Grenzen. Ich komme nicht an neue Besucherinnengruppen ran. Die Jungen logischerweise organisieren sich auch selber und fragen nicht, hallo, kann ich dir helfen? Und wenn ich umgekehrt auf die Jungen zugehe, haben die selber alle Hände voll zu tun mit ihren eigenen Projekten. Also auch das läuft aus und ich brauche einmal jetzt so eine Reflexionspause. Also die diesjährige Grillit mache ich sogar noch mit dem Budget von der Literaturabteilung 2025. Wir haben im Dezember 2025 damit begonnen und deswegen, es ist auch zu erwarten, dass die Förderungen zurückgehen, weil jetzt ein harter Sparkurs verordnet wurde. MA7 hat zum Glück bis jetzt die freie Szene noch relativ verschont und weiterhin also wirklich gut unterstützt, aber ich fürchte, das wird auf Perspektive nicht mehr so weitergehen. Also auch das ein Argument. Und die Frage, was braucht es denn da überhaupt? Also ich glaube, es ist ganz gut, jetzt zu sagen, das ist jetzt mal, man macht jetzt mal das zum letzten Mal und dann kann man wieder hergehen und ich bin dazu gerne bereit, falls sich wieder eine Gruppe Leute finden, die dann überlegen wollen, was braucht es, und dann bin ich natürlich auch gerne wieder bereit beizutragen. Also wenn Leute meine Ideen oder meine Energien, meine Lebenserfahrung auch gerne mitnehmen wollen für ihre eigenen Projekte. Also wenn es mit unabhängigen Kleinverlagen weitergeht, jetzt war im Albert Schweitzer Haus, war vor einiger Zeit eine so eine ein Tag dauernde Initiative, die ich sehr toll finde auch, aber da waren die Standgebühren halt auch sehr hoch und insofern weiß man wieder nicht, ob das dann auf Perspektive wieder den Zweck, den erfüllen kann. Also das ist, glaube ich, das wichtigste Element der kritischen Literaturtage, dass es kostenlos ist und dass es für alle zugänglich ist.
Und eben auch, also was du immer geschafft hast, dass du einen Raum eröffnet hast für Begegnungen, für Gespräche. Also du bist eine tolle Vernetzerin auch. Mhm. Also du hast auch heuer mit den Literaturzeitschriften den Abend, den hast du absichtlich so gemacht, dass nicht eine Zeitschrift einzeln präsentiert wird, sondern alle durchmischt werden und es zwei Durchläufe gibt, damit alle sich gegenseitig kennenlernen. Und das war eigentlich dein großes Können, dass du dich im Hintergrund gehalten hast und die anderen eigentlich diesen Raum zur Verfügung gestellt hast und geöffnet hast.
Ja, das ist nett. Danke für das Kompliment. Das freut mich natürlich sehr, weil das ist wirklich etwas, worum ich mich wirklich sehr bemühe. Also auch bei der Programmzusammenstellung schaue ich immer auf die Ausgewogenheit der Genres. Also es ist Poesie, Lyrik, Belletristik, Theorie, Geschichte, Antifaschismus. Von den Themen her versuche ich das groß aufzumachen und von den Altersgruppen, Männer, Frauen, Junge, Alte, Queere, Nonbinäre und so weiter. Also ich versuche wirklich für alle was dabei zu haben, wobei ich ehrlich gestehe, heuer habe ich wirklich den Schwerpunkt gesetzt als Dankeschön für alle eher Älteren und Prekären, die jetzt auch wirklich diese Honorare ein letztes Mal nehmen dürfen, bevor es dann sozusagen für alle verboten ist und die es auch wirklich brauchen. Und deswegen habe ich auch heuer, und das möchte ich auch noch betonen, bin schon mehrfach dafür kritisiert worden, aber ich möchte es auch erklären, wir haben heuer wirklich nur 15 Lesungen, wir haben wirklich nur stündliche Intervalle bei den Lesungen, weil es war die Bitte, und auch in den letzten Jahren die Praxis, mindestens zwei Lesungen pro Stunde, also alle halben Stunden, Leute unterzubringen, dann halt auch mit entsprechend weniger Bezahlung. Und ich möchte aber definitiv jetzt bei dieser letzten Krillit keinen Lohn dumpen. Wenn wir jetzt endlich 300 Euro pro Lesung bekommen, dann will ich das auch zahlen und nicht aufteilen, weil die Leute so lieb sind, dass sie auf einen Teil des Honorars verzichten, damit wer anderer auch noch lesen kann. Also unsere Leute sind sowieso so solidarisch, dass ich gesagt habe, nein, heuer ziehen wir das jetzt einmal genau so durch, dass wir nicht kürzen. Und es ist auch so spannend genug, und ich möchte auch zusätzlich noch sagen, darüber hinaus stelle ich natürlich auch meinen Garten sehr gerne zur Verfügung. Das wissen auch alle, die jetzt nicht drangekommen sind. Unser Kulturverein ist in einem Meidlinger Schrebergarten beherbergt, beheimatet. Das ist das Labor Alltagskultur. Und jetzt über den Sommer können wir da auch ganz wunderbare Leseveranstaltungen bei uns im Garten machen. Da braucht man dann keine Miete zahlen, so wie in der Brunnenpassage, und haben es dort auch fein und eine gute Infrastruktur. Also das möchte ich an der Stelle sagen. Und zu den Literaturzeitschriften, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, der Abend der Literaturzeitschriften ist Freitag, der 15.
Nicht in der Brunnenpassage, sondern am Freitagabend eben in der ABIB. In der
anarchistischen
Bibliothek.
Auf der anderen Seite des Gürtels sozusagen, im 8. Bezirk. Ja.
Und über Thema Literaturzeitschriften für die Weltverbesserung.
Genau, das ist die diesjährige Abendveranstaltung eben, auf die ich besonders stolz bin, weil da wirklich alle teilnehmenden Literaturzeitschriften miteinander den Abend gestalten, mit kurzen Leseproben aus ihren letzten Ausgaben und dann einer Gesprächsrunde eben, was sie verbindet, was Gemeinsamkeiten gibt und was sie aber auch voneinander unterscheidet, damit sich die Leute besser kennenlernen können. Das zweite ist mir auch ein Anliegen, dass Sie auch den Veranstaltungsort kennenlernen und eventuell auch selber nutzen können für weitere Veranstaltungen, weil mir ist schon wichtig, dass diese Vernetzung der einzelnen Gruppen untereinander und der Austausch auch weitergeht, auch ohne die kritischen Literaturtage, die aber natürlich selber in erster Linie auch die Leute wirklich verbinden. Und ich glaube, ich werde fürchterlich weinen am Ende der Grillit heuer, aber weil ich bin nicht mehr so nahe am Wasser gebaut. Aber es ist auch, wenn ich mich besonders freue, dann kriege ich auch Gänsehaut vor lauter Freude. Aber es ist auch, wenn ich sehr gerührt bin. Und in letzter Zeit bin ich oft sehr gerührt, muss ich gestehen. Man hört es jetzt vielleicht auch an meiner Stimme. Aber es ist tatsächlich eine unglaubliche Freundschaft eigentlich entstanden über die vielen Jahre. Und man freut sich immer schon, also man ist zwar traurig und erschöpft, man freut sich, dass die Grillit fertig ist am Schluss, ja, und man ist auch erschöpft und zurecht und man hat es wohlverdient müde sozusagen, aber man freut sich dann auch eigentlich normalerweise schon immer wieder auf die nächste Grillit, ja, und dass man dann das nächste Jahr wieder zusammenkommt. Und deswegen war es mir heuer wichtig, eben als Schluss auch doch noch einen Ausblick geben zu können, wie es weitergehen kann. Ja, also die Vernetzung besteht ja, die Kontakte sind ja da. Wie gesagt, es gibt die ABIB und als Veranstaltungsort auch jederzeit zur Verfügung für Literaturveranstaltungen für Linke und eben auch meinen Schrebergarten oder beziehungsweise die Möglichkeiten vom Labor Alltagskultur. Also mir geht es wirklich sehr darum, dass man diese freundschaftliche und solidarische Verbundenheit für die Weltverbesserung, für die Sache auch wirklich fortsetzt. Also auch wenn es die Grillit in der Form heuer zum letzten Mal gibt.
Und das Tragische daran ist ja auch, dass sie eigentlich jetzt, gerade jetzt aufhört, wo man es eigentlich dringender denn je bräuchte.
Ja, ich weiß nicht, brauchen tun wir es immer. Also ich habe schon vor 2 Jahren die Frage gestellt, weil da sind mir lauter Lyrikbeiträge angeboten worden, lauter Gedichte. Und ich habe gesagt, hallo, was ist denn da jetzt los? Da brennt der Welt und die Leute schreiben Gedichte. Was ist da jetzt los? Und die Antwort war damals aber sehr zutreffend und verständlich. Ja, genau deswegen. Ja. Also eben genau deswegen ist für viele Leute Lyrik eine gute Möglichkeit, damit zu Rande zu kommen oder damit umzugehen. Ne? Auch was Schönes in die Welt zu bringen, was dagegen hält und von der Form her vielleicht auch ein bisschen ungewohnt ist. Und abseits dieser lauten Proteste, so weiß ich nicht, mit Demonstrationen, mit Transparenten und so weiter und Ansprachen und Reden und so weiter. Also vielleicht braucht es auch jetzt andere Formen des Widerstands und der Gegenkultur und auch der Friedensbewegung, der aktiven Friedenspolitik, auch mit einem ästhetisch ansprechenden, einer entsprechenden Form. Ich meine, wirksam soll es halt sein, aber die Wirksamkeit von Literatur in Richtung, weiß ich nicht, Literatur hat noch nie eine Revolution ausgelöst oder so, oder einen Frieden geschaffen, einen Friedensschluss, aber einen Beitrag dazu geleistet. Und das, wir sollen uns unsere eigenen Haltungen und Einstellungen und auch unsere eigenen Leistungen niemals unterschätzen, also nicht kleinreden. Und wir sollten nicht glauben, dass das nicht wichtig ist, was wir da machen. Auch wenn es vielleicht nicht so wahrgenommen wird, aber ich finde es sehr wichtig, die kritischen Literaturtage und das, was wir da bis jetzt geschafft haben. Und alleine, wenn man sich gegenseitig Mut zuspricht und sieht, man ist nicht alleine, ja, es gibt noch andere, die auch so denken und die auch gemeinsam drüber nachdenken, was kann man machen oder was kann man machen, dass man selber nicht aufgibt und resigniert und verzweifelt. Ja. Dann ist schon viel gewonnen. Also dann haben wir doch einen Beitrag geleistet zur Weltverbesserung.
Die kritischen Literaturtage haben zum letzten Mal stattgefunden im Mai in Wien. Das war ein Rückblick von Literadio mit der langjährigen Organisatorin Uli Fuchs. Das Gespräch fand im Vorfeld der kritischen Literaturtage statt.
Somebody help me please, bow, 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 bow.
Macht? Wer hat Macht? Und wie fühlt sie sich an? Mit diesen Fragen haben sich Schülerinnen und Schüler der Praxismittelschule der PH Steiermark im Wahlpflichtfach Medien und Kommunikation kreativ auseinandergesetzt und eigene Hörspiele entwickelt. Mehr dazu hört ihr in dem folgenden Beitrag von Radio Helsinki.
Macht und Muffins.
Zwei Schülerinnen stehen auf dem Hof. Wilma und Lisa sind in ihrer Unterhaltung vertieft.
Du blöde Kuh! Wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich ein Schokomuffin bin? Und nicht ein Blaubeermuffin. Wenn du weiterhin nicht das machst, was ich dir sag, kannst du nicht mehr mit mir und den anderen Mädchen befreundet sein.
Es tut mir leid. Ich kaufe dir gleich einen neuen und versprochen, diesmal auch den richtigen.
Am nächsten Tag kommt Lisa zu Wilma und ihren Freunden.
Guten Morgen, Wilma. Ich habe hier deine Mathe-Hausaufgaben und deine Englisch-Vokabeln. Und deinen Deutschtext schreibe ich dir in der Pause.
Super, danke, Lisa. Du bist die Beste.
Rosa steht am anderen Ende des Ganges und weiß genau, dass Lisa so unbedingt mit Wilma befreundet sein will. Aber sie weiß auch, dass Wilma das Ganze nur ausnutzt. In der Pause, während alle anderen im Hof sind, fällt Rosa auf, dass Lisa drinnen im Gebäude ist. Mit der Entschuldigung, aufs Klo zu gehen, geht sie zu Lisa.
Lisa, warte. Ich muss mit dir reden über etwas sehr Wichtiges. Was ist denn los, Rosa? Ich weiß nicht ganz, wie ich sagen soll. Ich will nicht, dass du so viel Zeit mit Wilma verbringst.
Wie bitte? Ich hab dich nicht verstanden.
Ja klar, macht Sinn. Ich will nicht, dass du so viel Zeit mit Wilma verbringst, weil sie dich nur ausnutzt.
Du kennst sie gar nicht. So ist sie nicht.
Währenddessen im Hof.
Habt ihr gesehen, wie Lisa versucht, bei uns dazuzugehören? Dabei weiß sie ganz genau, dass sie niemals zu uns gehören wird. Aber wir werden ihr das nicht sagen, denn es ist viel zu lustig zu sehen, wie oft sie sich blamiert.
Auf einmal kommt Rosa zu der Gruppe der anderen Mädchen dazu.
Was willst du denn hier? Du weißt ganz genau, dass du hier nicht dabei sein darfst.
Du nutzt Lisa nur aus. Sie will mit dir befreundet sein und du tust dir so etwas Schreckliches an.
Es entwickelt sich ein furchtbarer Streit zwischen Rosa und Wilma. Und dieser artet so aus, dass Wilma sich umdreht und geht.
Komm, wir gehen.
Nein, ich will nicht. Ich komme nicht mit dir mit. Ich lasse mich nicht mehr von dir ausnutzen.
Wie kannst du es nur wagen?
Wilma holt aus, um Lisa zu schlagen. Doch Rosa geht dazwischen.
Stopp, du hast schon genug Chaos angerichtet.
Auf einmal artet der Streit zwischen Wilma und Rosa aus und sie fangen an, sich zu schlagen. Nach ein paar Sekunden realisiert Lisa, was passiert und sie läuft zum nächsten Lehrer.
Herr Schmanz, Rosa und Wilma prügeln sich, sie müssen kommen.
Herr Schmanz geht gemeinsam mit Lisa zu den streitenden Mädchen und trennt sie. Lisa, Wilma und Rosa müssen alle drei zum Direktor, um zu erklären, was passiert ist. Und Wilma wurde für 2 Wochen von der Schule suspendiert. Lisa erkannte, Vertrauen sollte nicht durch Macht missbraucht werden und dass man nicht jedem sofort vertrauen sollte.
Ihr hört Radio Helsinki auf 92,6 MHz.
Gibt den Schweigen keine Macht?
Das ist die Geschichte von Anna. Sie ist 12 Jahre alt. Sie wird nicht nur in der Schule gemobbt, sondern auch zu Hause. Macht zeigt sich nicht immer laut. Manchmal flüstert sie im Hintergrund. Dieses Kind spürt Macht jeden Tag. Zu Hause und in der Schule.
Ich versuche mein Bestes in der Schule, aber niemand sieht mich.
Du beschwerst dich zu viel. Sei still und mach, was man dir sagt.
Aber Mama...
Nichts, Mama. Ich bin nur deine Stiefmutter. Nenn mich einfach Samantha.
In der Schule beginnt der schwierigste Teil des Tages.
Na, bist du wieder allein? Niemand will neben dir sitzen.
Bitte lass mich einfach in Ruhe.
Warum? Es macht Spaß, dich traurig zu sehen.
Das Mobberkind hat einen Grund, einen geheimen.
Hier ist dein Geld. Solange sie unglücklich ist, bekommst du mehr.
Verstanden. Ich kümmere mich darum.
Am nächsten Tag in der Schule.
Schaut alle, das Kind kann nicht mal richtig lesen.
Hör auf, alle schauen mich an.
Lachen erfüllt den Raum. Macht fühlt sich für manche wie ein Spiel an.
Ich will nicht mehr zur Schule gehen.
Schule ist wichtig, Gefühle eh nicht.
Doch in der Stille wächst etwas Neues.
Ich bin nicht schwach, ich bin nur verletzt.
Warum schaust du mich so an?
Weil dein Macht nur aus Angst besteht.
Zum ersten Mal beginnt die Macht zu wackeln.
Vielleicht sollte ich aufhören?
Nein, mach weiter.
Doch Macht funktioniert nur, wenn alle mitmachen.
Ich werde reden mit meinen Lehrern. Ich bin nicht allein.
Manchmal verliert Macht, wenn jemand seine Stimme findet. Doch diesmal bleibt das Kind nicht still.
Na, hast du wieder Angst?
Nein, ich habe keine Angst. Hör auf damit.
Was ist mit dir heute los?
Du hast kein Recht, mich schlecht zu machen. Ich bin nicht weniger wert als du.
Die Worte treffen stark.
Ich wurde dafür bezahlt, von deiner Stiefmutter.
Was? Von meiner Stiefmutter? Wie kann sie nur? Dann hör auf. Ich lasse das nicht mehr zu.
Zum ersten Mal gibt das Mobberkind nach.
Oh ja, okay, es tut mir leid. Ich werde dich jetzt in Ruhe lassen.
Das Kind hat sich gewehrt. Die Macht hat gewechselt. Zu Hause wartet die nächste Konfrontation.
Warum kommst du erst so spät nach Hause?
Ich weiß alles. Du hast das Mobberkind bezahlt.
Du bildest dir das nur ein.
Nein! Du wolltest mich unglücklich sehen, aber das funktioniert nicht mehr.
Die Wahrheit steht im Raum.
Du bist einfach undankbar.
Ich habe ein Recht, glücklich zu sein.
Der echte Vater hört den Streit.
genug. Ich habe alles gehört. Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du verstehst das falsch. Nein, ich sehe jetzt, wie du mein Kind behandelst.
Diese Macht ist vorbei.
Mein Name ist Gwanza.
Ich heiße Ilvi.
Mein Name ist Hannah.
Wir haben zusammen ein True-Crime-Hörspiel gemacht.
2 Minuten zu spät.
Oh, ich bin ja schon spät dran. Ich glaube, hier bin ich richtig.
Kommen Sie doch rein.
Schön, dass wir endlich Zeit gefunden haben.
Guten Tag. Setzen Sie sich doch einmal hin.
Dankeschön. Okay, sollen wir dann gleich loslegen?
Ja, sicher.
This is the story.
Wie hat das Ganze nun begonnen?
Dann fange ich mal an. Also begonnen hat das Ganze, als wir mit 18 mit dem Auto auf unseren ersten Urlaub nach Frankreich gefahren sind. Amina, Kaya, Samira und ich. Die Autofahrt war lustig, aber nach über 13 Stunden waren wir mehr als geschafft. Wir haben daraufhin einige schöne Tage in Paris verbracht, bis wir eines Abends beschlossen haben, einen Filmabend zu machen. Kaya und Samira wollten noch schnell zum Laden nebenan gehen, um Snacks zu kaufen.
Ist schon ein bisschen gruselig hier. Beeilen wir uns besser.
Bonjour, Madame.
Oh mein Gott, wir müssen hier weg.
Leo und ich wollten in der Zwischenzeit schon mal das Obst schneiden, das wir noch da hatten.
Ich hoffe, die beiden kaufen Chips.
Ich habe voll Bock auf Süßigkeiten.
Oh mein Gott, ja.
Wo wurdet ihr dann hingebracht?
Sie haben uns zum Hauptquartier der Entführer gebracht.
Der Boss hat uns erklärt, dass wir für ihn die reichste Privatschule in Paris ausrauben sollten. Falls wir das nicht schaffen, würde er Samira und Kaya etwas antun. Sie haben unsere Handys genommen und wir würden in eine dunkle Kammer im Keller gesperrt.
Könnt ihr mal den Raum beschreiben?
Es gab nur eine kaputte Glühbirne, die ab und an mal geflackert hat. Sonst war es kalt und dunkel. Wir hatten Angst und wussten ehrlich gesagt nicht, wie es weitergeht.
Was sollen wir jetzt machen?
Ich weiß auch nicht, aber irgendwie müssen wir hier rauskommen.
Wir sollten uns bis morgen früh einen Plan überlegen. Die werden uns ja nicht ewig hier eingesperrt lassen. Ich hoffe, Kaya und Samira geht es gut.
Und was war mit euren beiden Freundinnen?
Kaya, kannst du das noch gleich in die Küche tun? Ich sperre noch schnell zu.
Was ist los?
Der Brief ist mit einem Messer in der Wand gesteckt.
The story.
Wir hatten in der Nacht schließlich genug Zeit, uns einen Plan zu machen. Wir dachten uns, dass ein bisschen DNA des Einführers sicher hilfreich sein würde. Deshalb sind wir, als sie uns die Stegen hinaufgeführt haben, unabsichtlich gestolpert. Dabei haben wir uns ein Haar geschnappt.
Wie sollen wir diese Geheimtürerei bloß in den ganzen Tag aushalten?
Ich weiß auch nicht. Verhalte dich einfach unauffällig. Erst in der Schule haben wir durch Gespräche mitbekommen, dass wir anstatt der Töchter der Privatschulbesitzer hier sind. Wir haben uns natürlich gefragt, wo sie wohl sind.
Oh mein Gott, hast du gerade eine Hacke in meinem Haar? Warte mal, hier!
Sollen wir abheben? Sie haben sich dazu entschieden, abzuheben. Schließlich wussten sie nicht, wie es weitergehen soll. Kaya und Samira waren schon voller Hoffnung, dass ihre 2 Freundinnen endlich wieder da sind. Doch dann sprachen sie plötzlich mit jemandem mit französischem Dialekt. Irgendwie kamen sie dann immer weiter mit ihren Vermutungen, weshalb sie schließlich den Entschluss zogen, dass wir in der Schule sein müssen.
Als die Schule fast zu Ende war, versteckten wir uns schnell auf den Toiletten. Durch die Walkie-Talkies von Entführern wussten wir genau, was zu tun war. Wir warteten, bis alle Schülerinnen und Schüler gegangen waren, um dann in den Raum mit dem Tresor zu gehen.
Im Tresorraum haben wir dann schnell die Kamera mit einem Stift beworfen, damit wir das Haar des Entführers davor legen konnten. Sie sollten denken, dass er die Schule berauben wollte. Auf jeden Fall sind wir dann schnell ins Sekretariat gelaufen, um die Polizei zu rufen. Die Entführer sahen natürlich, was wir mit der Sicherheitskamera gemacht haben und machten sich auf den Weg.
Oh mein Gott, da seid ihr endlich. Wir haben uns solche Sorgen gemacht.
Nun waren alle da. Die Polizei begann direkt mit der Spursuche und die Entführer und unsere Freundin waren gleichzeitig hier.
This is the story.
Stimmen der Macht. Hörspiele von Schülerinnen und Schülern aus der Steiermark. Das war ein Beitrag von Radio Helsinki und damit geht Fokus Kultur bei Radio Dreieckland mit der Ausgabe vom 9. Juni 2026 zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.